möchte mich noch kurz vorstellen für jene, die heute zum ersten Mal da sind. Ich bin seit 50 Jahren unterwegs mit Gott. Ich nehme Gott ernst, vertraue Jesus, folge ihm nach, bin bewusst Christ. Ich bin Mann einer Frau, Vater von 3 erwachsenen Kindern. Ich bin Teil der Leitung dieser Gemeinde und so auch seit Jahrzehnten mit Uli zusammen im Dienst in der Gemeinde. Und das Erstaunliche ist, wir sind immer noch Freunde. Ich meine das sehr ernst, ist nicht selbstverständlich. Und darum können wir auch so ungezwungen miteinander umgehen. Und ich bin einer, der glaubt, von Gott einen Auftrag bekommen zu haben, das Wort Gottes weiterzugeben. Darum heute gerne dieses Thema, was unwahrscheinlich gewaltig ist, also sehr vernetzt und nur ein Teil heute gesagt werden kann. In meinen Vorbereitungen habe ich so viele Stellen mir aufgeschrieben und habe dann kürzen müssen, streichen müssen, wegmachen müssen und weiß um die Unvollkommenheit dessen, was ich heute sage. Aber das ist halt das Endergebnis dann. In den Sprüchen heißt es, wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Und da haben wir schon in einem Vers diese 2 Dimensionen. Man kann mit Worten sehr verletzend sein, sehr schaden. Und man kann mit Worten Gutes tun, was Menschen echt hilft. Und ich habe diese Predigt heute in 4 Teilen. Ich möchte grundsätzliche Bemerkungen machen. Ich möchte über den Fluch von Worten reden. Fluch heißt immer etwas Ungutes, Zerstörendes, ein Negatives. Segen heißt immer das Gute, das durch Worte entstehen kann. Echt Gutes, wo Gott sagen würde, das ist gut. Und dann zum Schluss vom rechten Umgang mit Worten. Eine grundsätzliche Vorbemerkung. Und da halte ich mich jetzt sehr an mein Konzept, damit ich nicht zu ausschweifend werde. Es wird danach dann ein bisschen freier. Das Erste, die Gabe der Sprachfähigkeit. Für Menschen gehört die Fähigkeit, sich durch Sprache in Wort und Schrift ausdrücken zu können, zum selbstverständlichen Teil ihres Lebens. Das können wir doch, ich sage selbstverständlich. Eher selten. Meistens beim Verlust der Sprache, persönlich oder in unserem Umfeld, realisieren wir diesen hohen Wert der Sprachfähigkeit, dieser Gabe Gottes. Gott ist ein Gott, der spricht. Das ist ganz eine zentrale Eigenschaft Gottes. Und sein Wort ist wirksam. Er ruft durch sein Wort Dinge ins Dasein, die nicht da waren vorher. Er schafft Materie. Das kann nur er. Und darum ehren wir ihn allein, als den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, durch sein Wort. Er sprach, es geschah, er gebot. Und es stand da. Und er hat uns die Gabe der Sprache bei unserer Erschaffung gegeben. Und ich denke, dass das eben auch ein Teil der Ebenbildlichkeit Gottes ist. Wir können reden und damit können wir unser Innerstes, unsere Gedanken in einer Art und Weise ausdrücken, wie es grundsätzlich ganz großartig ist. Das Wort Gottes wirkt Auch unsere Worte sind wirksam. Nicht in der gleichen Art und Weise, wie dass wir Dinge erschaffen können, aber Worte sind enorm wirksam. Wir haben das gelesen und gehört im Jakobusbrief. Worte können ein Feuer auslösen, ein kleiner Funke. Wir haben im Moment diesen Waldbrand in der Steiermark und wir merken, was das für eine Katastrophe werden kann. Menschen können durch Worte ein Feuer auslösen, vor allem wenn sie in besonderen Stellungen sind, Staatsmänner und was auch immer. Worte sind wirksam, auch Worte von Menschen. Und es kann auch sehr viel Gutes durch Worte geschehen. Worte wirken. Ich möchte hier noch diesen Einschub machen, Gottes Wort an Adam und das Wort des Verführers. Gott hat gesagt, iss nicht von diesem Baum. Und damit gab er dem Menschen einen geschützten Raum der Gemeinschaft mit ihm und des Lebens. Die Worte der Schlange, durch die der Teufel sprach, säte durch seine Verdrehung und Lüge Misstrauen gegenüber Gott und begann die Gemeinschaft zu zerstören. Und Jesus nennt den Teufel den Vater der Lüge. Er begann mit der Lüge und sie wirkt bis heute in dieser Welt. Und wie? Wer verdrehte Worte spricht, wo er manipulieren will, wo er seine eigenen Absichten verbirgt, wo er Dinge nimmt und sie in falsche Zusammenhänge hineinstellt, verhält sich teuflisch. Und all das, was ich jetzt gesagt habe, erleben wir in unserer Zeit in einem Maß, wie ich denke, wo es noch nie da war, zunehmend. Heute wirken in unserer Welt kräftige Lügen, manipulierende Erzählungen, Narrative. Menschen erzählen, Politiker erzählen eine Geschichte, um ihr Verhalten und ihre Entscheidungen zu rechtfertigen. Ob es wahr ist oder nicht, ist völlig egal. Wir haben ein Zeitalter der Narrative. Und wir stehen punktuell vor der Situation, dass wir mit der Prüfung von Aussagen fast überfordert sind. Und die Benutzung von KI macht es immer schwieriger zu prüfen, was die Quelle dieser Information ist, die uns hier angeboten wird. Gestern gehört Nachrichten, Fake-Bewertungen machen Betrieben das Leben schwer. Da wird eine Bewertung abgegeben, die weder Hand noch Fuß hat, aber Betriebe leiden darunter. Lüge. Staaten greifen mit sogenannter hybrider Kriegsführung, mit Manipulation, Fake News, KI-generierten Bildern, massiv in die Meinungsbildung bis hin zu Wahlen ein. Die Lüge ist wirksam in einer Art und Weise weltweit, wie es wohl noch nie so möglich war. Wir sind mitten in diesen letzten Tagen der Endzeit, wo es in der Heiligen Schrift heißt, weil die Menschen die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, schickt Gott ihnen kräftige Irrtümer. Und wir gehen in eine Zeit hinein, wo kräftige Irrtümer, Lügen, die wirksam sind, unsere Gesellschaft prägen werden. Die Lüge läuft aktuell so hoch vom Auf und das auf allerhöchster Ebene. Schamlos wird gelogen. Im Westen wie im Osten. Wir leben in einer Welt voller Lügen und das sollte uns bewusst sein. Wir sollten nicht einfältig einfach weil irgendjemand etwas sagt in gehobener Stellung, glauben, dass es tatsächlich so ist. Wir sollten einen kritischen Geist entwickeln und wir sollten uns bemühen, zu klären, ja, stimmt das denn, so gut wir eben können. Aber es ist unangebracht, mit dem Finger auf die böse Welt hinzuweisen, ohne dass wir uns auch damit beschäftigen, was unser Problem hier in unserer Mitte, im christlichen Kontext, mit unseren Worten ist. Was ist denn unser Problem mit unseren Worten? Und nach dem Jakobusbrief, den Worten des Jakobus, haben wir erhebliche Probleme mit unseren Worten. Und wir dürfen auch darauf hinweisen, ich habe vergessen, da weiter zu tun, dass es auch viel Gutes durch Worte geben wird. Am Anfang schon gesagt, ich fahre fort mit dem Thema der Fluch von Worten in den Sprüchen. Und ich habe euch ja angekündigt, ich nehme in der nächsten Zeit immer mehr Texte und Themen aus den Sprüchen, die ganz praktisch für unser Leben sind. Und da gibt es diesen wahren Vers, der so wunderbar unsere Herzen beschreibt. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen. Sie dringen in die verborgenen Kammern des Innern oder sie dringen ins Innerste des Leibes. Ja, was heißt denn das? Wir sind Menschen grundsätzlich, die sehr empfänglich für Verleumdung sind. Wenn jemand was Schlechtes über den anderen sagt, ich sagte was im Vertrauen, aber nicht weiter sagen, ja. Alles Mögliche. Und dann geht das hinein in unser Innerstes und es wirkt. Prägt Begegnung, prägt Beziehung und birgt für sich in sich die Gefahr, dass das auch weitergegeben wird. Andere angezündet werden. Ich finde es hervorragend formuliert und so wahr. Es ist oft so schwierig, Gehörtes, Verleumdungen. Und Verleumdungen sind sowohl Lügen als auch Negatives aus dem Geheimnis, aus dem Leben eines anderen. Nicht nur Lügen sind Verleumdungen, sondern auch Negatives, wo weitergegeben wird, was man mit dem anderen erlebt hat und sagt. Und das setzt sich fest in unserem Herzen. Darum heißt es hier in der Übersetzung auch, Gerüchte sind verführerische Leckerbissen, die man sich rasch einverleibt. Zum Thema Verleumden gehörende Begriffe sind eben Verleumder. Ohrenbläser heißt es in einer alten Übersetzung. Und das finde ich auch wieder ein Großartig. Ein Ohrenbläser. Warte mal, ihr habt da was zu sagen. Ja, aber bitte nicht weitersagen, ja? Ich habe gehört das und solche Dinge. Weißt du schon? Menschen, die Gerüchte verbreiten, sie haben es nicht überprüft, ob das stimmt. Es ist überhaupt nicht hilfreich oder nötig, das jemandem zu sagen und so weiter. Und der Verleumder wird in 2. Timotheus 3, Vers 3, wird das auch als Verleumder bezeichnet, wo das griechische Wort Diabolos, der Name für den Teufel, den Entzweier. Und so, und jetzt sind wir an einem ganz bestimmten Punkt. Worte, die entzweien. Es gibt Dinge, wo man scheiden muss. Aber hier in diesem Zusammenhang, Worte, die entzweien, das ist das Anliegen des Fürsten dieser Welt, des Satans, zu entzweien. Er hat den Menschen mit Gott entzweit. Er hat den Menschen mit dem Menschen entzweit, die Beziehung von Mann und Frau. Und überall, wo Entzweiung, unnötige Entzweiung, da ist und wo Worte trennen, entzweien, ist der Teufel am Werk. Das ist sein Ziel, zu zerstören, Gemeinschaft zu zerstören. Und das Ziel Gottes ist, Gemeinschaft wieder herzustellen. Auf einer Ebene der Gerechtigkeit, der Wahrheit und der Liebe. Und es ist was für mich immer noch Erstaunliches, was Gott getan hat, dass wir Menschen mit ihm wieder in eine Beziehung hineinkommen können. Was er geleistet hat. Und wie viel es ihm daran liegt, dass wir als Menschen und zuerst jetzt einmal wir als Christen unter uns in Einheit und Einmütigkeit zusammenleben. Und dass wir diese Einheit, die er geschenkt hat, in Liebe bewahren und einander in Liebe ertragen. Zum Unterschied vom Teufel, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen verzettelt. Ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus, darum, weil er den Mund nicht halten kann, lass dich gar nicht mit ihm ein. Das ist eine Sache im Zusammenhang mit Verleumdung. Man redet mit anderen über Dinge, die man von anderen weiß, andere einem vielleicht sogar anvertraut haben, im Vertrauen, und redet mit anderen darüber und zerstört damit auch Beziehungen. MacDonald schreibt, doch glatt wird nur Vertrauen missbraucht und verraten. Deshalb sollten wir den Umgang mit solchen Schwätzern möglichst meiden. Denn wenn jemand so ein Schlechtes über andere sagt, können wir sicher sein, dass er ebenso zu anderen Schlechtes über uns sagt. Ja, das ist einfach eine Grundwahrheit. Und ich bin ein wirklich einfältiger Mensch in dem Sinn, ich traue Menschen nichts Böses zu. Ich muss lernen, ein bisschen kritischer. Aber ich finde das ja, kannst du wissen, wenn jemand mit dir über andere schimpft oder was sagt, was Negatives, darfst du davon ausgehen, er wird es auch über dich Negatives weiterverbreiten. Ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus, aber eine treue Seele hält geheim, was man ihr sagt. Eine treue Seele, die mit Geheimnissen, also mit anvertrauten Dingen, richtig umgeht, wird das nicht weitergeben. Es gibt auch einen Spruch in den Sprüchen, da heißt es, die Liebe deckt zu. Bitte nicht falsch verstehen. Die Liebe deckt auch auf, wo es sein muss. Aber die Liebe wird negative Dinge, die er weiß vom anderen, nicht einfach so weiterverbreiten. Er wird es bei sich behalten. Er wird sich disziplinieren und sagen, das, was ich weiß, wenn es nicht unbedingt nötig ist, es gibt Situationen, wo es nötig sein kann, das behalte ich bei mir. Und ich möchte dich daran erinnern, du kennst wahrscheinlich so Situationen, wo du in irgendeinem Gespräch, in einer Beziehung in Versuchung stehst, jetzt das zu sagen. Aber du weißt, es ist was Negatives. Aber ich will vielleicht ein bisschen Dampf ablassen, ein bisschen Ärger, Luft machen. Und der Heilige Geist möchte dir vielleicht sagen, tu es nicht. Bringt niemandem was. Dann halte das auch geheim. Ein Verleumder scheint ein boshaftes Vergnügen darin zu finden, üble Dinge zu verbreiten, anderen etwas anzuhängen, um Anvertrautes weiterzuerzählen. Er behält nichts für sich, erzählt alles, was er weiß. Ein zuverlässiger Freund weiß, Vertrauen zu bewahren und sich im Reden zu zügeln. Also Worte können viel kaputt machen. Schweigen ist manchmal Gold. Nicht immer. Es gibt hier aber auch Sonderfälle, ich will es einfach nebenher noch erwähnen, das seelsorgerliche Gespräch. Das ist, also Menschen haben manchmal eine große Not innerlich. und sie wollen mit jemandem über etwas erleben, was sie verletzt, gekränkt hat, was sie nicht verstehen, wo sie Reflexion brauchen, wo jemand ihnen eine Rückmeldung gibt. Und dazu ist das seelsorgerliche Gespräch da. Und da ist eben auch keine böse Absicht dahinter, wenn jemand in einer seelsorgerlichen Beziehung über einen anderen auch mal klagt oder sagt, was man ihm Böses angetan hat. In einer seelsorgerlichen Beziehung, in der es auch bleibt. Und ihr wisst ja, dass Menschen, die in einer Beratungstätigkeit sind, dass sie die Schweigeverpflichtung haben. Ein Berater, ein gewerblicher Berater, der Dinge aus der Beratung weitererzählt, kann seine Gewerbeberechtigung verlieren. So ernst ist das in der Welt. Und auch beim Seelsorger sollte das sicher sein, was ihm gesagt wird, das bleibt bei ihm, auch wenn er dadurch vielleicht in einen Konflikt hineinkommt. Als Mitverantwortlicher einer Gemeinde, wo eine Person ihm etwas anvertraut, kann ein Leiter in den Konflikt kommen, jetzt weiß ich etwas, was eigentlich Konsequenzen haben sollte in der Gemeinde, aber ich darf es nicht verwenden. Da muss man still sein. Wenn ich in einer seelsorgerlichen Situation etwas anvertraut bekomme, habe ich das so zu bewahren, es sei denn, ich kläre mit dem, der mir was anvertraut hat, darf ich das erwähnen. Natürlich muss man reden, das wisst ihr, das ist selbstverständlich, wenn Selbstgefährdung oder Fremdgefährdung im Raum steht, wenn jemand vielleicht von einem Suizid spricht und man weiß, das ist jetzt wirklich ernst. Ich muss hier einen Fachmann darüber informieren und wenn ich weiß, dass jemand zum Beispiel in einer psychiatrische oder psychologische Begleitung ist, dass ich den Menschen anrufe und sage, ich habe Sorge, dass der sich wirklich umbringt oder die, dann habe ich die Freiheit, das muss es ja tun, oder wenn Fremdgefährdung im Raum steht, dass jemand einem anderen etwas antun will und ich weiß das, dann muss ich reden. Und es gibt auch Dinge, wenn offensichtliche Sünde aufgedeckt werden muss in einer Gemeinde, da geht es aber nicht so sehr um das seelsorgerliche Gespräch, sondern da geht es um einfach Dinge, die man mitbekommt. Ich möchte euch noch etwas hier einfügen, was eigentlich thematisch gar nicht so genau hingehört, aber ich möchte euch eine Perspektivenerweiterung geben für eure Kommunikation. Wenn wir reden, in jeder Kommunikation, geschieht eine Art von Selbstoffenbarung. Das heißt, der Mensch, der redet, offenbart ein Stück weit sich selber. Und manchmal sollten wir einfach darüber nachdenken, der Mensch, der jetzt redet, was sagt er damit, ohne dass er es vielleicht weiß, über sich selber aus. Und was sagt er in der Art und Weise, wie er mit mir redet, über unsere Beziehung heraus? Wie redet er mit mir? Von oben herab, auf Augenhöhe oder unterwürfig? Was für eine Beziehung haben wir? Redet er offen mit mir? Also, hier kann man ein Leben lang lernen. In den Sprüchen heißt es, der Arme bittet flehen, aber der Reiche antwortet hart. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Arme bittet nicht einfach nur mit materiellen Dingen und Reiche mit materiellen Dingen, sondern Menschen, die vielleicht einen nicht so hohen Selbstwert haben oder Menschen, die geknickt sind. Die reden anders wie solche, die hart sind, die dastehen, die vielleicht stolz sind, die überheblich sind. Also hier, denke ich, könnte das auch diese Linie sein. Ein verdrehter Mann entfesselt Streit und ein Verleumder trennt vertraute Freunde. Ein unglaublicher Vers. Wie kann das geschehen, dass vertraute Freunde durch die Rede eines anderen sich entzweien? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Ja, es ist möglich. Entzweier. Wo kein Holz mehr ist, erlischt das Feuer. Und wenn der Verleumder fort ist, hört der Streit auf. Wir merken, diese Rederei kann enorm viel Streit auslösen. Was, das hat er gesagt? Dann gehe ich zu dem. Was, echt? Und dann und so weiter und so fort. Wir sollten zurückhaltend sein mit Reden über andere. Das ist tatsächlich eine ernste Sache. Im Alten Testament heißt es schon, du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Und in meinem Herzen heißt es, du sollst vorwärts machen, Hans. Sonst wirst du zu lang. Also ein paar Verse noch, die ich immer köstlich finde aus den Sprüchen. Der Faule spricht, es ist ein Löwe draußen, ich könnte umkommen auf offener Straße. Ein Hinweis, faule Leute, die etwas nicht machen wollen, finden alle möglichen Ausreden. Ganz abstrakte. Wo man sich alle Mühe gibt, da ist Überfluss. Aber wo man nur Worte macht, da herrscht Mangel. Ja, da kann man alles Mögliche sagen und wünschen und reden, aber man setzt sich nicht ein. Man tut nichts dafür. Reden, reden, bla 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 bla. Nichts, keine Konsequenzen im Leben, kein Einsatz, da herrscht Mangel. Eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab, ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Das ist ein toller Vers und da sind wir alle herausgefordert. Wenn wir angegangen werden, wenn die Stimme irgendwie anders ist, aggressiv wirkt, appellhaft wirkt, auffordernd ist, dann sind wir gefordert, cool zu bleiben und eine sanfte Antwort zu geben. Und erstaunlicherweise hat das Wirkung. Der andere fährt in den meisten Dingen auch runter. Und wenn wir sofort weitermachen, eine verletzende Antwort, aber du und was rum, hey und so, dann kann Zorn entstehen. Es ist besser, in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen, als gemeinsam mit einer zänkischen, nörgelnden Frau in einem Haus. Männer lieben diesen Vers. Ich weite diesen Vers aber aus. Ich glaube, man kann sagen, es gibt auch ständig unzufriedene, nörgelnde Männer, mit denen man nicht verheiratet ist, aber die Arbeit in einem Team oder miteinander ausgesprochen erschweren. Negativ. Immer die Löcher im Käse. Immer, warum etwas nicht gehen soll. Oder das passt nicht. Immer auf der Suche nach dem Haar in der Suppe, beim Gottesdienstleiter, beim Prediger, bei dem der irgendeinen Dienst macht. Der hat es nicht so gemacht, wie ich das wollte. Bei dem der dekoriert. Hallo, das passt doch nicht. Oder jenes und so weiter. Nörgelnde Leute. Und wenn das ein Charakterzug ist, schwierig. Also nicht an die Frau denken, sondern an sich selber. Freundliche Worte. Jetzt sind wir beim Segen von Worten. Freundliche Worte sind wie Honigseim, süß für die Seele, heilsam für das Gebein. Honigseim ist etwas, was herausläuft aus der Wabe, wo der Honig drinnen ist. Also was ganz Feines. Süß für die Seele, heilsam wird das gemeint, freundliche Worte. Habt ihr wahrscheinlich auch schon erlebt, wie ein freundliches Wort euch einfach gut getan hat. Das ist ein Segen, freundliche Worte. Freundliche Worte der Frau an der Kasse, wenn sie kassiert, geben. Freundliche Worte der Bedienung geben. Freundliche Worte, wenn man Menschen begegnet. Freundliche Worte dem Bruder, der Schwester. Das ist gut. Tut innerlich gut. Keine Heuchelei, aber freundliche Worte. Öl und Räucherwerk erfreuen das Herz, so auch die süße Rede eines Freundes und der Rat seiner Seele. Wie goldene Äpfel in silbernen Schalen, so ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt, Teamsitzung oder eine Situation, und auf einmal kommt ein Wort zur rechten Zeit, wo man sagt, das hat jetzt gut getan. Wunderbar. Wie goldener Apfel in einer silbernen Schale. Wer ein weises Herz hat, wird verständig genannt, und liebliche Rede fördert die Belehrung. Der Ton macht die Musik, das kennen wir ja. Und wenn man den richtigen Ton findet, ist das, was man sagt, annehmbarer für andere. Durch Geduld wird ein Richter überredet und eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Also das Bild ist klar. Eine sanfte Zunge ist eine Zunge, die Joachim, ich denke immer wieder an dich bei dem Vers. Und warum? Ich habe den Eindruck, du bist jemand, ich meine das jetzt positiv, für den ist ein Nein nicht unbedingt ein Nein. Da kann man ja noch mal reden. Wenn du zu Behörden gehst, wir haben das ja auch erlebt, für mich wäre ein Nein gewesen. Joachim geht hin. Und ich denke mir, was soll es? Ist ein Nein, klares Nein. Bei uns ist ein Nein, Nein. Joachim fragt nach. Joachim redet, fragt. Und manchmal gelingt ihm etwas, was ich mir gedacht habe. Ich staune nur. Ich meine das positiv. Gell, Joachim? Irgendwie habe ich mir gedacht, kommt da ein bisschen die türkische Prägung durch. Aber ich meine das ganz gut. Sanfte Antwort wendet den Grimm ab, ein verletzendes Wort, aber reizt zum Zorn, haben wir schon gehabt. Besser zur Rechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Ja, manchmal ist es schwer, etwas zu sagen, aber manchmal sollte man aus Liebe reden, anstatt etwas zurückzuhalten. Es freut einen Mann, wenn sein Mund eine richtige Antwort geben kann, wie gut es ein Wort, das zur rechten Zeit gesprochen wird. Jetzt um das Thessalonicher Brief. Wir sind ja bei dem Punkt der Segen von Worten. So tröstest nun einander mit diesen Worten, die davor stehen. Trost durch Worte. Wir mahnen aber euch, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann, vieles hat mit Worten zu tun. Wir sollten wissen, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen in Zaum hält, der ist klug. Und den letzten, ich lasse das jetzt weg, ich habe ich sage euch ein Geheimnis. In den Sprüchen stehen all diese Verse und noch viel mehr. Und wenn ihr einen Monat nehmt und jeden Tag ein Kapitel von der Sprüche lest, werdet ihr klug und weise. Und ihr bekommt wertvolle Hinweise über zum Thema Reden, mit der erlösten Zunge, vom rechten Umgang mit Worten. Wir Menschen sind, die zu Christus gehören, erlöst. Von einer Art und Weise zu reden, die ganz natürlich uns vom Mutterleib an wir aufgesogen haben, geübt haben, gelernt haben und wo unsere Gewohnheit geworden ist. Und jetzt kommen wir zu Christus. Und jetzt ist es plötzlich so, dass wir nicht mehr so müssen, wie die anderen das machen. Darum heißt es im Epheserbrief, Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, damit ist gemeint das alte Wesen, das so destruktiv, voller Lüge und voller Zerstörung und voller Bosheit ist, das hat doch Christus mit ans Kreuz genommen. Also hört auf, redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind Glieder untereinander. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund, sondern dass irgendein Gut zur notwendigen Erbauung, auf das es den Hörenden Gnade darreicht. Schändlichkeit, also nun vielmehr Witzelei, welche sich nicht geziemt, soll unter uns nicht da sein, sondern vielmehr Danksagung. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab, Zorn, Wut, Bosheit und dann schändliches Reden aus eurem Mund. Wir lassen diesen Vers jetzt weg und kommen zum letzten Teil meines vierten Punktes. Das eine ist, wir reden Worte, das andere ist die Frage, auf welche Worte hören wir? Das gehört auch zum rechten Umgang mit Worten. Welche Worte lasse ich auf mich ein? Und hier nur ganz kurz, die Worte Gottes in ihrer Vielfalt. Wie wunderbar ist es, dass wir die Heilige Schrift haben. Sie ist sauber, vollkommen, wahr. Das Ziel ist immer Liebe und das Ziel ist immer Zurüstung zum Guten. Da ist nichts, sie ist gerade, nichts Verdrehtes, Hinterrücks. Sie ist zuverlässig, wahr, nützlich, hilfreich, schützend, zurechtweisend, ermutigend, tröstend, Wahrheit in Liebe, sie ist heilsam. Und darum die Frage, oder wenn wir hier da vom Salomo lesen, ich nehme das immer in meine Beziehung mit Gott hinein, mein Sohn, als ob Gott zu mir sagen würde, mein Sohn, Hans, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Lasse nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Ich nehme das so ganz persönlich, als ob Gott zu mir reden würde, nicht Salomo zu seinem Sohn. Als ob Gott um mich wirbt und sagt, komm, leihe mir, neige dein Ohr auf mein Wort, höre, nimm es hinein, nimm es an, vertraue darauf. Die Frage, zu welchen Worten neigen wir unsere Ohren? So vieles strömt auf uns ein. Wie viel Zeit geben wir Gott, seinem heilsamen Wort zu uns zu reden? Welchen Worten geben wir in unserem Herzen Raum? Worte können eine verheerende Wirkung haben. Viele Jahre unseres Lebens. Welchen Worten geben wir Raum? Aus welcher Quelle kommen diese Worte? Ist uns die Macht der Worte auch als Verführungsworte bewusst? Kurzer Hinweis, die Versuchung Jesu bestand in Worten, die der Teufel zu ihm sagte. Wenn du Gottes Sohn bist, iss. Stürze dich runter von der Zinne des Tempels, denn es steht geschrieben. Ich gebe dir alles auf dieser Welt, was du siehst, wenn du niederfällst und mich an. Und immer, womit hat Jesus immer geantwortet? Mit einem Wort Gottes. Es steht geschrieben. Und darum denke ich, sollten wir Menschen sein, die wirklich an der Heiligen Schrift festhalten. Und uns nicht auf Diskussionen von liberaler und progressiver Seite einlassen. So wie Eva sich auf die Stimme des Satans eingelassen hat, angefangen zu diskutieren und plötzlich war alles nicht mehr so sicher. Wehret den Anfängen. Zum Schluss ein Bild, das die meisten wahrscheinlich von euch kennen, die drei Siebe. Einer kam zu Sokrates und wollte ihm was erzählen, und Sokrates sagte, stopp, hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gelassen? Das Sieb der Wahrheit. Ist das, was du erzählen willst, wahr? Hast du es überprüft? Das zweite Sieb, der Güte. Ist das, was du erzählen willst, etwas Gutes? Ist es nützlich? Ist es positiv? Ist es gut? Sieb der Notwendigkeit. Ist es notwendig oder nützlich, das zu erzählen? Manchmal sind Dinge, die man sagt, notwendig und man muss es sagen. Aber man könnte sich wirklich überlegen, das könnte schon Hilfe sein. Ist es wahr? Ist es gut? Ist es notwendig? Wenn es weder wahr noch gut noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich nicht, dich und mich nicht damit. Kurzer Moment der Stille, die wir jetzt mit diesen Gedanken dann noch einleiten. Mir ist bewusst geworden. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du heute Morgen gedacht hast, jawohl, das hat mit meinem Leben was zu tun oder da hätte ich etwas oder das wäre mir eine Hilfe. Du könntest das jetzt dann im Herzen zu Gott sagen und sagen, bitte schenk, dass es besser wird. Das will ich festhalten und daran arbeiten. Viele haben Sachen zum Notieren dabei. Man kann das auch aufschreiben. Und das will ich bekennen. Worte sind großartig. Hosea sagt, nehmt Worte mit euch und kehrt um zum Herrn. Sprecht, vergib alle Schuld und nimm es gut auf, dass wir dir das Opfer unserer Lippen bringen, dass wir schuldig sind. Mit Worten kann man die Schuld bekennen und mit dem Herzen umkehren und sagen, ich will es grundsätzlich nicht wieder machen. Ich will mich einordnen in deine Gedanken, in deinen Willen. Kurze Zeit der Stille, könnt ihr noch darüber nachdenken. Ich bete dann zum Schluss. Allmächtiger, barmherziger, langmütiger Gott, Schöpfer aller Dinge, nicht einer unter uns kann sagen, ich habe noch nie mit meinen Worten gefehlt. Und wie wunderbar ist, dass wir Antworten haben, dass du unsere Lippen reinigst durch das Opfer Jesu. Dass du uns helfen kannst, wo unsere Schwachstellen sind, wo wir vielleicht immer wieder hineinfallen. Dass wir uns nicht daran gewöhnen, sondern bekennen, dir sagen. Wir möchten Kinder Gottes als Kinder Gottes leben. Denn rede gerade, wahrhaftig, nützlich, voller Liebe, heilsam ist. Hilf uns dabei, lass uns daran bitte wachsen. Amen.